Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. 5 Tage ist dieses neue Jahr alt. Und vielleicht geht es einigen von euch genauso wie mir auch. Man hat sich neue Ziele für dieses Jahr gesetzt und hat sich Dinge vorgenommen, die man ändern möchte. Manchmal gelingt es, aber sehr oft gelingt es auch nicht. Doch eines wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Die meisten Menschen auf dieser Erde werden weiterhin für sich selber leben. Der Mensch wird weiter auf seine eigene Moral vertrauen. Er vertraut weiterhin auf gute Vorsätze, auf eigene Anstrengungen. Der Mensch ist voller Stolz und Hochmut. Und der Mensch ist auch nicht so, wie uns heutzutage von den Philosophen, den Dichtern, den Intellektuellen dieser Welt gesagt wird, nämlich, dass er gut sei. Nein, der Mensch ist böse. Jeder Mensch, der geboren wird, trägt von Geburt an die Erbsünde in sich. Und die Bibel sagt, es ist zwar richtig, wie durch den Ungehorsam des einen, nämlich Adam, die Sünde in die Welt kam, doch genauso ist es richtig, dass durch den Gehorsam des einen, nämlich Jesus Christus, Erlösung möglich ist. Bevor die Erde und der Himmel erschaffen wurden, gab es Gott. Die Bibel spricht davon, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt. Damals gab es auch keine Zeit. Es war Ewigkeit, das bloße Existieren. Und hier in dieser Lichtswelt wohnte Jesus Christus. Für unseren Verstand ist das nicht ganz zu verstehen, doch wir können das glauben. Und jetzt ist der Sohn, der genauso wie Gott in einer Geistesgestalt war, sich zu erniedrigen und Mensch zu werden und auf diese Erde zu kommen. Und das Ganze mit einem einzigen Ziel, um Blut zu vergießen. Der heutige Predigttext, Matthäus 27, ab Vers 32 bis 44. Ich werde das vorlesen und möchte dann auf einige Verse eingehen. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm 2 Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der, du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab, und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Was war passiert? Jesus wird durch die Volksmenge verurteilt. Sie wählen, dass Barabbas freikommen soll und Jesus, dass er gekreuzigt werden soll. Pilatus geht auf ihre Forderung ein. Die Kriegsknechte legen Jesus einen Purpurmantel um, sie setzen ihm eine Dornkrone auf und geben ihm ein Rohr in die rechte Hand. Danach verspotten sie ihn und schlagen mit diesem Rohr auf seinen Kopf. Sie ziehen ihm diesen Purpurmantel wieder aus, ziehen ihm seine alten Kleider an und führen ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und dann beginnt das, was wir gerade gelesen haben. Die Verse 32 bis 35. Jesus wird abgeführt und die ganze Menge geht hinter ihm her. Er kann das Kreuz nicht tragen. Deswegen wird ein anderer beauftragt, Simon. Und sie gehen aus der Stadt heraus zu einem Platz, den man Golgatha nennt. Haben wir uns schon einmal gefragt, warum Jesus Christus gerade außerhalb der Stadt gekreuzigt werden musste? Warum geschah es hier an diesem Ort, vor den Toren Jerusalems? Die Erklärung dafür finden wir in der Bibel. Sie steht in Hebräer 13, Vers 11. Dort steht: Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Hier gibt die Bibel uns die Erklärung, warum Jesus außerhalb der Stadt gekreuzigt werden musste. Jesus geht den gleichen Weg wie unendlich viele Opfertiere vor ihm, die geschlachtet wurden. Und diese Tiere mussten außerhalb der Stadt verbrannt werden und dann wurde das Blut genommen und in das Heiligtum gebracht. Jesus war die Vollendung des Gesetzes. Und genauso wie es damals verordnet war, dass die Tiere außerhalb der Stadt verbrannt werden mussten, so musste auch er außerhalb der Stadt gekreuzigt werden. Und um dann sein Blut zu nehmen und es in das himmlische Heiligtum zu bringen, damit sein Volk, also wir Christen, durch sein Blut geheiligt werden können. Die Opfer, die im Alten Testament gebracht wurden, waren eine Vorausschattung auf dieses letzte, auf dieses vollkommene Opfer. Und dieses Opfer musste nur ein einziges Mal gebracht werden. Und wir lesen an mehreren Stellen der Bibel, nachdem dieses Opfer vollbracht wurde, hat sich der Herr Jesus neben seinem Vater in der Höhe rechts hingesetzt. Er hat Platz genommen. Das bedeutet, es ist vollbracht. Ich habe alles getan. Es muss nichts mehr geschehen. Dies eine Opfer reichte aus. Wir sehen auch, wie Gott kleinste Einzelheiten im Alten Testament durch die Propheten vorausgesagt hat. Lest zu Hause Psalm 22, Psalm 69, Jesaja 53. Dort lesen wir von den Qualen, die Jesus am Kreuz ertrug. Und im Psalm 22, 19 lesen wir auch, genau das, was hier heute in unserem Text steht, dass das Los um seine Kleider geworfen wird. Und hier erfüllt sich diese Prophezeiung am Kreuz auf Golgatha. Verse 27 und 38. Zur Rechten und zur Linken ist ein Räuber gekreuzigt. Beides sind Verbrecher. Beide sind absolut schuldig. Und beide sind ein Sinnbild für den Zustand unserer Menschheit. Hier am Kreuz sehen wir, wie die Menschheit ist. In der Mitte hängt das vollkommene Opfer. Der eine erkennt es, der andere verwirft es. Es waren beides Willensentscheidungen. Beide waren am Anfang böse. Der eine bekommt aus Gnaden das Geschenk der Erlösung und nimmt es an. Und der andere lehnt das Geschenk der Gnade aus freien Stücken ab. Die Menschheit wird durch das vollkommene Opfer Jesu gespalten. Bei einigen, die glauben, da wirkt das Opfer. Bei denen, die nicht kommen, die nicht glauben wollen, diejenigen, die fliehen, bei denen wirkt es nicht, die gehen verloren. Dort am Kreuz scheiden sich die Geister. Dort am Kreuz geschah die Erlösung für die Menschheit. Es gibt nur noch einen einzigen hohen Priester, Jesus Christus alleine. Und auch wir heute Morgen, die wir hier versammelt sind, wir müssen stillstehen vor Gott, wir müssen unsere Sünden bekennen. Auch als Christ brauchen wir die tägliche Sündenreinigung. Wir müssen umkehren, wir müssen unser altes Leben hinter uns lassen und in der Nachfolge Jesu marschieren. Möge das mein Vorsatz sein, möge das unser aller Vorsatz sein für das kommende Jahr. Verse 39 bis 45. Jesus hängt am Kreuz, sie lästern über ihn und sagen, der du sagst, dass du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen einen neuen Tempel aufbaust, rette dich selbst. Als Jesus das damals zu seinen Jüngern sagte, meinte er nicht einen steinernen Tempel, den er abreißen würde und wieder aufbauen würde. Ich weiß nicht, ob es in Jerusalem noch irgendwann mal einen neuen Tempel geben wird. Man geht davon aus. Doch wenn es diesen Tempel geben wird, diesen steinernen, dann können wir sicher sein, dass dieser Tempel nicht von Gott ist. Nein, dieser Tempel wird vom Teufel und vom Antichristen sein. Die Bibel sagt ganz klar, dass der Jesus einen neuen Tempel aufrichten wird. Nämlich seinen Leib. Und das sind alle wir, die zur Gemeinde Gottes gehören, auf der ganzen Welt und auch hier am Ort. In 1. Korinther 3, 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und hier sprechen diese Menschen diese Wahrheit aus, doch sie haben sie nicht verstanden. Selbst die Jünger haben sich an diese Worte Jesu erst erinnert, nachdem er auferstanden war. Es gibt heute nur noch ein Heiligtum und das ist der Leib des Christus, welches die Gemeinde ist. Und das Haupt dieses Leibes ist der Herr Jesus selber. Das ganze Evangelium konzentriert sich auf eine einzige Person, Jesus. Vers 41 bis 44. Und dann spotten sie weiter über ihn und fordern ihn heraus, dass er beweisen soll, dass er Gottes Sohn ist. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Erinnern wir uns? Das sind die gleichen Worte, die der Teufel gebrauchte, als er Jesus in der Wüste versuchte. Der Teufel gebrauchte die gleichen Worte. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du diese Steine zum Brot machen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du von der Zinne des Tempels dich werfen und die Engel werden dich auffangen. Und jetzt an diesem Kreuz fordern die Menschen ihn erneut heraus. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab und wir wollen dir glauben. Hätte Jesus Christus die Macht dazu, das zu tun und diesen Forderungen nachzugeben? Natürlich hatte er es. Ein Kapitel vorher lesen wir davon, wie dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr abgehauen wird. Doch was sagt Jesus? Stopp, nicht so. Ich brauche keine menschliche Hilfe. Wenn ich wollte, könnte ich meinen Vater bitten und er würde mir 12 Legionen Engel schicken. Hätten sie ihn denn als ihren Messias angenommen? Wäre das der Beweis gewesen, wenn Jesus vom Kreuz gestiegen wäre, dass er Gottes Sohn ist? Nein. Der Beweis, dass Jesus ein Mensch ist, der Beweis, dass Jesus Gott ist und dass er ohne Sünde war, war der Beweis, dass er in den Tod gegangen ist und dass er auferstanden ist. Die Menschen glaubten ihm nicht, dass er Gottes Sohn war, und sie lästerten gegen ihn. Als Jesus am Kreuz hing, meinte der Teufel, dass er es geschafft hatte. Endlich ist dieser Jesus dort, wo ich ihn haben will. Schon damals, erinnern wir uns, kurz nach seiner Geburt versuchte er ihn zu töten. Maria und Josef flohen nach Ägypten. Und der König Herodes ließ unzählige Kinder ermorden. Und dann auch mit seinen Lockungen, ihm alle Reiche der Erde zu geben, wenn Jesus vor dem Teufel anbetet, hatten keinen Erfolg. Doch hier am Kreuz, so schien es, war er endlich zu seinem Ziel gekommen. Doch so war es nicht. Es war in Gottes Ratschluss, in Gottes ewigem Plan, vor Erschaffung der Erde so festgelegt, dass das passieren muss. Hier am Kreuz hing die Erlösung für die Sündhaftigkeit der Menschen. Hier hing die Erlösung für mich und für dich. Dort am Kreuz hing die einzigste Möglichkeit, für den Menschen wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und diese Gemeinschaft konnte nur durch dieses einzige vollkommene Opfer wiederhergestellt werden. Das, was dort am Kreuz geschah, war ein Geheimnis. Dieses Geheimnis wurde schon zu Zeiten des Alten Testamentes vorhergesagt. Es wurde immer wieder schattenbildlich angedeutet. Doch wirklich verstanden hat es keiner. Noch nicht einmal die Jünger. Wir lesen in 1. Korinther 2, 7 bis 8, dass keiner der Herrscher dieser Weltzeit das alles erkannt hat. Denn wenn sie es erkannt hätten, hätten sie den Herrn nicht gekreuzigt. Schon vor den Ewigkeiten hatte Gott nur einen einzigen Plan, mit seinem Sohn diese Erlösung zu vollführen. Das Evangelium von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu ist das zentrale Thema in der Heiligen Schrift. Es wird in der ganzen Bibel erzählt. Und wenn wir uns die Verkündigung der Bibel anschauen, dann wird das immer mit der Auferstehung genannt. Das Evangelium der Bibel hört niemals bei dem Kreuzestod Jesu auf, sondern das Evangelium schließt immer die Auferstehung mit ein. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre er höchstens ein etwas außergewöhnlicher Mensch. Das Sterben von ihm wäre lediglich eine Hinrichtung gewesen, wie sie schon viele Menschen vorher wahrscheinlich an der gleichen Stelle erleiden mussten. Aber die Auferstehung Jesus Christus macht das alles anders. Durch die Auferstehung wird das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, in Kraft gesetzt. Durch die Auferstehung bestätigt Gott Jesus Christus als den, der Sünde, Tod und Teufel und Hölle besiegt hat. Die Auferstehung Christi war der Beweis, dass dieser Mensch sündlos ist. Als Jesus gestorben war, wollte der Teufel den gleichen Zugriff haben, wie auch auf alle anderen Menschen vorher. Doch er konnte es nicht, er konnte ihn im Totenreich nicht festhalten, weil Jesus sündlos war. Und das ist der Beweis, dass er Gottes Sohn ist. Die Bibel sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würden wir alle an eine Illusion glauben. Paulus sagt dazu Folgendes in 1. Korinther 15. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht, dann wären wir alle verloren, weil der Tod volles Recht über uns hätte. Nur wenn er aufsteht, ist die Wirkung der Sünde, die immer den Tod bedeutet, aufgehoben. An diesem einen Tag, es war ein Freitag, hing Jesus am Kreuz und starb. An diesem Tag haben wir Menschen, jeder, der Christ ist, das Leben zurückbekommen, das durch Adam zerstört wurde. Jesus hat an diesem Tag durch seinen Tod und durch seine Auferstehung die Finsternismächte ein für allemal besiegt. Was können wir Persönliches für uns mitnehmen? Jesus sieht das bußfertige Herz an. Nur so konnte er sagen, dass der König David ein gerechter Mann war. David, der ein Mörder war. David, der ein Ehebrecher war. Und wie alle anderen Menschen, ein schlimmer Sünder, wie ich und wie du. Und David betet im Psalm 51 sein Bußgebet. Und er betet in Vers 9, entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Hyssop war ein Pflanzenbüschel, mit dem man das Blut auf den Altar spritzte. Die Kinder Israels setzten es erstmalig ein, als der Engel des Herrn in Ägypten umherging und die Erstgeborenen tötete. Da schmierten sie mit diesem Hyssop-Büschel das Blut auf ihre Türpfosten. Das Blut hat sie schon damals gerettet. Und auch David wusste, dass nur das Blut ihn reinigen konnte. In Offenbarung 13, Vers 8 lesen wir, dass der Kreuzestod Jesu von Grundlegung der Welt an gilt. Und so konnte auch David dadurch gereinigt werden. Und so können wir heute gereinigt werden. Nehmen wir das mit. Es gibt keine Sünde, die zu groß für Jesus wäre. Jesus' Blut hat so viel Wert gehabt, dass wir alles unter sein Kreuz bringen dürfen. Wir müssen es nur bekennen. Wir müssen nur Buße tun. Wir müssen einsehen, dass wir nicht gut sind. Wir müssen einsehen, dass wir aus eigener Kraft keine Erlösung erlangen können. Und das ist die frohe Botschaft für heute und für das kommende Jahr. Wir dürfen kommen und bekennen. Amen.